Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Meine Zeit in Australien neigt sich dem Ende zu und das erste Rennen der Saison steht schon an. Die T100 im heißen Singapur am Sonntag. Da habe ich euch einen kleinen Ausblick gegeben, wie es so um meine Form steht. Einerseits natürlich die berüchtigte Schwimmform. Habe ich mich verbessert in den letzten 10 Wochen hier unter JR mit dem Squad oder nicht? Habe auch so ein paar Zeiten preisgegeben für die Data-Freaks unter euch. Wie steht es im Radfahren und im Laufen? Bin ich so gut in Form wie letztes Jahr in Girona oder besser oder schlechter? Und auch großes Geheimnis, meine Nutrition und Hydration Strategy, eigentlich wollte ich euch nicht verraten, aber ja, Nick hat sie die mir relativ einfach rauslocken können.
Ich musste nicht mal locken.
Verrate alle meine Geheimnisse. Ja. Du hast mir so süße Augen gemacht.
Ja, aber das war wirklich interessant. Also das ist bis ins kleinste Detail hat Fred erzählt, was er isst.
Aber das Gute ist, wir wissen ja alle noch nicht, ob es funktioniert. Also ich kann hier noch so viel erzählen. Ob es gut ist oder nicht, werden wir erst nach Singapur wissen. Und dann haben wir uns natürlich noch mal ein bisschen über Australien allgemein unterhalten, was da noch so passiert ist, abgesehen vom Training. Und ja, das war's, glaube ich. Oder habe ich noch was vergessen?
Ich glaube, da war alles drin und die zwei wichtigsten Sachen waren natürlich für die Daten-Nerds einmal die ganzen Schwimmzeiten, was Fred da abgerissen ist. Er hat und natürlich die Nutrition-Strategie. Ach so, und ein bisschen Mindset haben wir noch drüber geredet, Fred. Aber ihr hört jetzt eh die Episode.
Ja, Profi.
Ja, bevor wir jetzt hier alles im Intro schon haben, dass man die Podcast-Episode nicht mehr hören will, würde ich sagen, wir springen ganz schnell in die Werbung und dann hier rein in den Podcast. Und in der Werbung Whoop, unser Presenter hier. Und Fred, du bist ja immer noch, du machst deinem Namen alle Ehre. Du bist der transparenteste Athlet und postest auch jede Woche weiterhin kontinuierlich nicht nur deine Trainingsstats, sondern auch deine Recovery, Schlafdaten, sonst was von Whoop.
Und ich weiß, worauf du hinaus willst, weil ich kriege jede Woche, schreibst du mir, antwortest du mir auf meine Story. Und bist ganz neidisch auf meine Recovery-Daten.
Ich bin nicht neidisch, ich bin mir sicher, du musst dein Gerät mal austauschen. Das muss irgendeine Macke haben.
Kaputt.
Wenn ich mir dein Strava angucke, was du trainierst. Also ich trainiere einen riesen Bruchteil davon und meine Recovery-Daten sind nicht ansatzweise so schön wie deine. Also das ist,
ja, aber das
irgendwas
Ding ist
muss
ja,
an dem Gerät sein.
In meiner Off-Season war es ja auch nicht so gut oder als ich so wenig trainiert habe. Ich muss ja viel trainieren, damit es so grün ist. Also probier mal auch so viel zu trainieren, dann wird's cool.
Also pass auf, ich kann dir sagen, ich war jetzt auf Mallorca und habe mit Johann so ein 212 Kilometer Ride gemacht. Ich kann dir sagen, der Recovery Score am nächsten Tag war eher kirschrot als ampelgrün. Also dieses mit mehr trainieren scheint bei mir nicht zu funktionieren. Oder ich müsste es vielleicht ein bisschen cleverer aufbauen und nicht mit dem Vorschlaghammer wieder um die Ecke kommen. Aber auch das hat bei mir nicht funktioniert, Fred. Hast du noch einen Tipp?
Also mein Haupttipp ist nach wie vor, füll dieses Journal aus und dann nach
jetzt.
Ein paar Wochen siehst du, was ist gut für deine Recovery, was ist schlecht für deine Recovery und dann kann man sich da einfach ganz einfach dran halten und man kommt leichter ins Grüne. Und zwar, was bei mir halt ganz oben ist, ist witzigerweise also natürlich einerseits Schlafperformance, also irgendwie plus 80% Schlafperformance ist, glaube ich, ganz oben im Moment. Ich glaube, am Platz 2 ist, glaube ich, Omega-3.
Oh.
Und weil da habe ich jetzt tatsächlich, das ist ja auch jetzt erst so zum Supplementieren angefangen. Und was ist bei mir noch ganz oben? Ich glaube, genau, was bei mir auch noch witzigerweise ganz oben ist oder relativ weit oben ist, geteiltes Bett.
Ja, krass. Also schläfst du
besser
zu zweit.
Und das hat auch bei Simon Henseleit von Body Talk, der hat es auch gesagt, dass bei ihm, bei denen in der Whoop-Werbung, hat er auch gesagt, bei ihm geteiltes Bett ist relativ weit oben.
Okay, ich habe jetzt auch angefangen, das wirklich, wie du mir es geraten hast, richtig gut auszufüllen. Ich bin mal gespannt, es dauert ja dann ein, zwei Wochen, bis man da die Daten hat. Und dann ist halt bei mir immer so dieses Ding, du hast ja, da kann man sich da ganz einfach dran halten. Ganz einfach an Sachen halten, ja. Daran muss ich dann auch noch dran arbeiten, dass es ganz einfach wird bei mir. Aber ihr seht schon, Whoop trackt nicht nur eure Belastungsdaten, eure Recovery Scores, eure Schlafdaten, sondern ihr könnt auch ein Logbuch führen und gucken, welche Verhaltensweisen bewirken was bei euch auf eben diesen Recovery-Wert. Und Fred ist darin ein Meister, würde ich sagen, wenn man sich seine Recovery-Daten anguckt. Ich bin da noch so erste Klasse, vielleicht noch Kindergarten und begib mich jetzt auf die Reise, auch irgendwie durch das Schulsystem vielleicht bis zum Abitur zu kommen. Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, geht einfach auf join.whoop.com/pushinglimits und dort kriegt ihr einen Monat kostenlos geschenkt und könnt es ausprobieren. Und ganz wichtig noch, es gibt eine Pushing Limits Gruppe und eine Fred Funk Gruppe. Da könnt ihr auch einfach reingehen und dann seht ihr auch immer, was ich und was Fred für Recovery und Schlafdaten haben. Da könnt ihr uns quasi live verfolgen.
Kommt in meine Gruppe.
Kommt in Freds Gruppe. Und jetzt hier rein in den Podcast. join.boop.com/pushinglimits oder in den Shownotes. He is back. Fred Funk. Letztes Update aus Australien. Sitzt du schon auf gepackten Koffern? Oder wie sieht's aus? Wie ist der Status?
Was denkst du denn?
Also so wie ich dich kenne, ist noch nicht ein Kabel an dem Platz, wo es sein muss, und die Unterhosen sind noch nicht gewaschen.
Wir fliegen am Mittwochmittag, müssen nicht mal so früh hier weg. Und jetzt ist es Montag. Als ob ich da schon irgendwas gepackt habe.
Dann fängst du halt Mittwoch um 10 an.
Genau. Nee, das, mache ich dann alles morgen. Das reicht. Wie immer. Klassiker. Aber ich meine, einpacken, wenn man, also von, wir müssen ja hier einfach alles reinschmeißen. Das ist ja einfacher als dann von zu Hause irgendwo hin, wo man noch überlegen muss, was braucht man. Und ich meine, hier, wir müssen ja eh alles mitnehmen, alles irgendwie einpacken. Das geht immer schneller.
Ey, du hast recht, das ist so, da macht man sich nie Gedanken drüber. Man denkt dann manchmal mal so, oh nee, ich muss noch packen. Aber dieses an der Destination, wenn man da ist, wieder einpacken, das ist ja ein Drittel oder noch schneller der genau. Zeit, die man zu Hause braucht. Wo man dann irgendwie noch, oh nee, wo ist denn jetzt hier noch die CO2-Kartusche, die ich seit 6 Jahren nicht mehr gebraucht habe, aber irgendwie mitnehmen will? Oder
ja, und dann geht man nochmal alles durch. Ja. Habe ich jetzt hier das, habe ich das und brauche ich das noch?
Gerade bei dir, mit dem Race-Equipment, was du mitnehmen musstest und so. Oh, hast du schon mal gecheckt, ob du alles dabei hast?
Ja, ich wollte fast schon mal... Ja, Nico nimmt mir den mit tatsächlich. weil ich ja wieder einen neuen habe.
Ach ja, okay, klar.
Ein paar Sponsoren, Änderungen und bisschen Farbe auch anders vom T100-Einteiler.
Pink?
Nee, ist einfach nur, also nicht viel anders. Ist ein bisschen mehr so weiß-blau. Ja, aber okay. Eigentlich schaut es genauso aus wie der von letzten Jahr. Aber poste ich ja dann sowieso diese Woche. Und ja, der wurde quasi jetzt dann auch erst, ja, oder war es halt vor ein paar Wochen fertig. Und dann haben die den Nico geschickt und der hat den jetzt, der ist ja schon in Singapur, der hat mir den mitgenommen.
Sehr genau. Gut, also ist schon.
Aber sonst hätte ich auch so einen Einteiler dabei gehabt hier. Ich habe sogar schon eine Session im Einteiler gemacht hier am Sonntag. So eine Brick Session.
Also
habe ich mir gedacht, da ziehe ich mal den Einteiler an.
Geil. Die Wettkampfsaison ist ganz, ganz kurz davor zu starten. Also reist du Mittwoch an. Das Rennen ist Samstag oder Sonntag?
Sonntag Nachmittag erst. Also Sonntag 15 Uhr Ortszeit. Ah, okay. Also das ist dann, ich glaube, 9 Uhr früh deutscher Zeit. Und die Frauen sind Samstag
das ist ja
14
mega.
Uhr.
Ja, das mega ist gut. Mega. Schönen Sonntagmorgen beim Frühstück. T100 genau. Anmachen und gucken, wie Fred
alle beim Suffern
anzuschauen. Das ist mega. Wie sind die Zeitverschiebungen nach Singapur eigentlich aus Australien?
6 Stunden. Auch aus Australien nur 2 Stunden hier.
Ah, ja. Okay, ja, dann ist ja easy für dich.
Ja, deswegen reicht auch Mittwoch mit Anreise. Ich meine, aus Europa, die fliegen ja jetzt schon alle rüber, hätte ich auch gemacht. Oder haben wir ja letztes Jahr auch schon so gemacht. Da sind wir auch Montag hingeflogen. Sonntag war das Rennen und dann klar auch mit den klimatischen Bedingungen, aber jetzt aus Australien reicht da komplett. Mittwochabend landen wir dann dort. Und ja, später dürfen wir sowieso nicht. Wir müssen Mittwoch spätestens da sein, weil wir dann auch noch so ein paar Mediatermine und so erfüllen müssen.
Was machst du lieber? Früher anreisen oder so? Ja, ist jetzt nicht kurz vor knapp Mittwoch, aber halt so, ja, Mitte der Woche, dass du ein paar Tage hast, um dich irgendwie zu setteln und dann wird auch direkt geraced, dass man gar nicht hin so einen
es kommt auf
Urlaubsmodus kommt, sag ich jetzt mal.
Also es kommt immer ganz drauf an, wie man dort trainieren kann. Also wenn es so klassische Europa-Location, ich meine, da braucht man es nicht, weil man hat irgendwie keine Zeitverschiebung und meistens auch keine klimatischen Bedingungen, an die man sich gewöhnen muss. Aber da würde ich theoretisch früher anreisen. Und dann kann man da halt da auch nochmal irgendwie gut so die Rennwoche überbrücken. Oder ich würde halt zum Beispiel so Montag, wenn ich dann irgendwie meinen Entlastungstag habe, da das quasi als Reisetag nutzen und dann komme ich auch irgendwie gar nicht aus irgendeinem Rhythmus raus. Und ansonsten, USA habe ich ja keine gute Erfahrung mit kurzfristiger Anreise oder in der Rennwoche erst anreisen. Da muss ich, falls ich da Rennen mache, noch früher anreisen. Aber sonst, auch wenn es mich immer so ein bisschen stresst schon, wenn dann die ganzen Athleten schon vor Ort sind, wenn ich so sehe, oh, die sind jetzt alle schon in Singapur. Ich weiß, die haben ja ihre Gründe, dass sie sich auch nochmal in die Zeitzone und Bedingungen auch gewöhnen müssen und ich muss das nicht. Irgendwie ist es dann schon so, oh, jetzt hätte ich dann schon auch Bock, dort zu sein und mit Nico rumzuhängen oder so. Aber es ist eigentlich immer besser, wenn ich eher kurzfristig anreise. Also klar, nicht zu kurzfristig, dass es halt dann irgendwie noch in den Beinen steckt. Aber ist immer besser. Also meine besten Rennen habe ich, wenn ich wirklich kurz vor knapp da ankomme.
Dass du deine Routine einfach zu Hause so, ja, oder wo du genau eben bist, dann durchziehen kannst alles und dann ist so, du bist direkt in der Race Week quasi angekommen, nur die letzten Tage, die letzten Termine, die du eben hast, machen und dann wird auch direkt geraced. Das so, ja, das habe ich mir auch gedacht, dass genau so ein bisschen diese Spannung auch direkt, wenn du an diese Wettkampflocation kommst, da ist und auch aufrechterhalten wird, wenn du dann eine Woche oder zwei da bist, dann kommt man ja auch vor Ort schon wieder in so einen, ich nenne es mal normalen, stimmt, Rhythmus rein. Und wenn du sonst immer kurzfristige anreist, dann ist so irgendwie dieses, keine Ahnung, dieses Race-Week-Gefühl dann vielleicht doch anders, als wenn du dann irgendwie 3 Wochen schon vor Ort bist und so alles kennst und es sich schon so eher anfühlt wie Trainingslager statt Race. So, das hatte ich nämlich im Kopf, ob das dann sowas werden könnte.
Ja, ich finde es auch irgendwie, ja, es ist schon so eine Kopfsache einfach. Also gerade auch, wenn man dann vor Ort ist und dann einfach schon an der Race-Location, dann denkt man auch vielleicht auch einfach zu viel schon übers Race nach. Ja, ist ein bisschen lockerer dann.
Also, bevor wir jetzt übers Race reden und da tief einsteigen, wie waren die letzten Wochen in Australien? Ihr habt ja alles gehabt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Super Wetter, Luftfeuchtigkeit bis hin zu Zyklonenwarnungen und alles ist zu und du musstest dir Private Pools suchen, wo du das Schwimmtraining noch machen kannst, bis hin zu kranken Regenfällen, die ich gesehen habe, als Jana, glaube ich, in Triathlon machen wollte. Also irgendwie ist gefühlt so viel passiert bei dir wie in einem Jahr.
Ja, aber gefühlt,
so was alles
gefühlt
los war.
Bin ich erst letzte Woche hier angereist. So 10 Wochen, ich kann echt nicht glauben, dass es vorbei ist. Also gerade heute auch schon mit Jana darüber geredet, ey, die Zeit vergeht dann so schnell und jetzt geht einfach die Saison schon wieder los. Dubai war auch gefühlt irgendwie vor 2 Wochen. Und ja, das Wintertraining ist jetzt schon wieder rum. Habe jetzt auf jeden Fall hier ordentlich trainiert die letzten 10 Wochen. Habe echt, ich sag mal so rein vom Umfang her, ja, schon glaube ich, ja, fast 30 Stunden im Schnitt über 10 Wochen, merke ich jetzt auch so hinten raus. Also habe ich jetzt schon
nur
echt
ganz
auf
kurz,
die
da muss
Taper
ich einmal rein. Das
gefreut.
Hast du noch nie gemacht, oder?
Ja, ich glaube, eigentlich doch, also 10 Wochen schon nicht. Letztes Jahr Girona auf jeden Fall schon 6 Wochen.
Da hattest du auch 30 Stunden im Schnitt, echt?
Ich würde sagen, vielleicht nicht vom Umfang, aber da habe ich deutlich intensiver trainiert beim Rad und Lauf. Ich war auch letztes Jahr nach Girona deutlich fitter im Rad und Lauf. Also dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Jetzt bin ich zwar besser heat-prepped für Singapur, da gibt's keine Ausreden, aber die Rad- und Laufform, ich sag mal so, die lässt noch zu wünschen übrig. Also in T100-Form bin ich noch nicht, aber ist auch okay, ist Anfang April. Also ich werde jetzt hier keine Bäume ausreißen in Singapur, das weiß ich. Außer es ist halt wirklich ein brutal heißes Rennen und alle anderen gehen hops und ich kann halt mit der Hitze irgendwie besser. Das wäre dann meine Stärke am Sonntag, aber wenn es am Ende auf die Rad- und Laufform drauf ankommt, ich glaube, da haben andere mehr zu melden.
Wie machst du das fest? Also ich will nicht jetzt wissen, okay, ich habe jetzt weniger trainiert oder so, das hast du ja auf gar keinen Fall.
Nee, schon auch also, so von den Werten heißt, einfach im Training.
Aber diese Werte, wie du jetzt dann 5 Minuten fährst oder 3 Minuten Intervalle oder längere Geschichten, weil ich finde immer, da hat uns das Internet in Australien, das Internet war down in Down Under. Du hast gerade mir richtig geilen Abriss gegeben, wie es das alles so angeführt hat und was ich davon gehört habe, war, also du müsstest da nochmal für mich ansetzen, das müssten wir dann entweder in der Postproduktion rausschneiden, dass nicht doppelt ist, aber ich hatte dich ja gefragt, wie du das festmachst, da hast du gesagt, ja, am Gefühl, wie du so dran bist und nicht an deinen 3 oder 4 Minuten Werte, wahrscheinlich haben wir es aufgenommen, aber du kannst mir nochmal so einen ganz kleinen Abriss geben, dass ich auch auf der Höhe bin.
Nur für dich.
Nur für mich. Alle anderen haben es schon gehört, nur noch ganz kurz für mich einmal, dass ich auch im Bilde bin.
Ja, ich meine, grundsätzlich ist es hier schon, muss man schon sagen, für die Confidence, ist es nicht das Beste in Australien, so ein Wintertraining, das Base-Training zu machen für die Saison, weil es halt einfach die ganze Zeit so heiß und schwül ist. Also wenn es nicht heiß ist, dann ist es richtig schwül. Wenn es richtig heiß ist, dann ist es vielleicht nicht so schwül, aber dann brennt die Sonne runter wie nichts. Ausreden hat man hier auf jeden Fall genug. Und dementsprechend läuft halt das Training auch immer nie so richtig. Also gefühlt startest du halt einfach jede Einheit und es fühlt sich erstmal nicht so gut an. Und das ist halt so bei jeder Einheit. Und klar, das weiß man dann schon auch und man gewöhnt sich dann auch schon dran und man weiß halt, okay, es ist jetzt, kann jetzt hier halt nicht irgendwie so 100% meiner sonst, ja, du kannst jetzt nicht mit Girona vergleichen mit den Werten, die ich da hatte, weil es halt einfach ganz andere Bedingungen sind, aber grundsätzlich habe ich ja schon auch so Einheiten dann auch drinnen mal gemacht, auf dem Trainer mit Ventilator, wo es ja dann eigentlich schon in die richtige Richtung gehen kann oder dann halt auch mal, dann gab es auch mal Tage, wo es dann mal geregnet hat oder halt einfach mal ein bisschen angenehmer, zumindest vom Gefühl her. Und selbst bei den Einheiten war hat halt einfach noch, ich sag mal, im Vergleich zu vor genau einem Jahr einfach was gefehlt, was aber, wie schon gesagt, jetzt auch nichts Schlimmes ist. Wir sind das Ganze halt auch sowieso komplett anders angegangen. Einfach dadurch, dass wir uns einerseits natürlich, dass wir halt jetzt auch mehr geschwommen sind, dadurch leidet halt dann natürlich auch, selbst wenn ich sage, wir machen Radfahren und laufen trotzdem genauso weiter, dadurch, dass ich einfach mehr schwimme, leidet dadurch natürlich die Qualität vom Rad- und vom Lauftraining drunter. Und dementsprechend fehlen mir da halt dann einfach jedes Mal ein paar Prozente. Und wenn sich das dann halt so so summiert, fehlen mir dann halt auch dementsprechend jetzt auch ein paar Prozente einfach in der Form. Und genauso ist es natürlich dann auch halt auch, wenn man die ganze Zeit in der Hitze oder auch in der Höhe, ist es genauso, über eine längere Zeit trainiert. Es hat zwar positive Effekte auf die aerobe Kapazität, das merke ich jetzt hier natürlich nicht so, sondern das werde ich dann merken, wenn ich halt entweder irgendwie ein Rennen in der Hitze mache, und da vielleicht besser vorbereitet bin als andere oder halt dann wieder in die Kälte zurückkommen und da bin ich dann auch echt mal gespannt, wie das halt einfach dann läuft, das Training zu Hause. Da bin ich fast gespannter als auf mein Rennen in Singapur.
Ja, das kann ich verstehen, weil Singapur ist ja dann so ein bisschen irgendwie,
das ist auch
das
heiß.
Wird sich ja gleich an, ja genau, es wird sich gleich einfühlen wie in Australien. Da ist dann nur die Frage, wie wirkt sich das jetzt im Wettkampf aus, dein Gefühl des nicht so gut drauf seins, Performance?
Ja,
vielleicht machst du das gleiche Ergebnis, weil Ja, genau. Das meine ich. Vielleicht machst du sogar am Ende das gleiche Ergebnis, wo du dachtest, in Girona, ich reiße hier Bäume aus und dann kommst du in die Hitze und kriegst fast einen Schlag, weil du damit nicht 100% zurechtkommst. Vielleicht kommst du jetzt 100% mit der Hitze zurecht, aber die Form ist noch nicht da, so dass es dann wieder...
Ich glaube aber, das ist besser für Singapur so rum, tatsächlich.
Mhm.
Also ich weiß es noch nicht, ich werde es am Sonntag herausfinden, aber ich glaube, es ist besser, eher 100% auf die Hitze vorbereitet zu sein, mit nur, keine Ahnung, 80% Form, als andersrum. Mhm. Weil
ja, Hitze
am
killt.
Ende,
das ist
ja, wir müssen, ich meine, Singapur ist halt das eine Rennen, wo du, ich sag mal, mit 320 Watt im Schnitt und einem 340er Tempo beim Laufen theoretisch gewinnen kannst. Das ist halt kein anderes Rennen, wo das so ist. Und es hört sich jetzt halt erstmal nicht viel an. Oder ich sag mal so, für einen Profi ist es nicht viel. Oder für T100 ist auf keinen Fall viel.
Für mich hört
weil
sich
ansonsten
das viel an.
Ja, deswegen habe ich es gerade auch dazu gesagt. Weil ansonsten brauchst du halt 360 Watt im Schnitt und dann ein 315er Tempo hinten drauf. Und ja, das ist so an sich das Tempo. Das hat ja dann jetzt erstmal jeder drauf. Die Frage ist natürlich dann, wie gut kommt man da mit der Hitze klar und kann man dieses Tempo halt dann auch in der Hitze gut gehen. Deswegen, aber ja, wir werden es am Sonntag herausfinden. So viel dazu. Ansonsten, das Training lief auf jeden Fall hier trotzdem sehr gut und für diese Gesamtsaison war es auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung.
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen ja, was du jetzt gerade beschreibst, auch für dich einfach eine Blackbox, weil du das nicht einschätzen kannst so richtig.
Ja, also genau, genau. Ich habe einfach keinen Vergleich.
Es fühlt sich halt alles anders an.
Es war jedes Jahr halt Girona oder Lanzarote etc. Und konnte halt immer mit Jahr davor vergleichen und jetzt ist halt einfach irgendwie so was komplett was anderes. Bisschen anders trainiert, andere Bedingungen und jetzt einfach kein Vergleich und weiß nicht, wo ich stehe. Bin confused.
Ja, genau. Also das ist das, was ich meine. So dieses, ich bin wirklich gespannt, wie sich das auswirkt und wenn du zu Hause bist, weißt du es ja spätestens, dann hast du wieder die normalen Bedingungen und kannst dann in dich reinfühlen, sage ich mal. Lass uns nochmal, weil wir gerade bei dem Thema sind, du hast gesagt, ihr seid die Saison ein bisschen anders angegangen. Lag das jetzt nur daran, dass du durch Australien, durch den Swim Squad einfach mehr geschwommen bist und da einen größeren Umfangs- und Intensitätsblock, also war ja sogar beides bei dir gesetzt hast, oder war es auch, dass ihr ein bisschen anders trainiert habt hinsichtlich dessen, dass deine erste Langdistanz in Rot ansteht. Da hast du ja schon häufiger gesagt, eigentlich wolltet ihr das Training nicht groß ändern, sondern wolltet auf T100 weiter ausrichten. Ist es jetzt auch so gekommen, wie ihr euch zuerst überlegt habt, oder ist es dann doch so ein bisschen auch durch den Schwimmblock und das, was da anders war, auch anders gewesen? Oder war sonst also Radfahren und Laufen doch sehr ähnlich wie sonst das Training für die T100 und die Jahre davor?
Ich glaube, es ist schwierig, da müssten wir fast dann fragen. Ich habe ihn nämlich nicht dazu gefragt, weil an sich war das Training wahrscheinlich einfach darauf angepasst, dass ich mehr schwimme und auch mehr Intensität schwimme und halt auch auf die klimatischen Bedingungen hier ein bisschen runtergefahren. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas gemacht habe, was mit Langdistanz zu tun hat. Es war schon jetzt noch so die Standard-Sessions mehr oder weniger und T100 Mitteldistanz-Training. Und die intensiven Einheiten waren schon hochintensiv meistens.
Okay, also war das eher alles wie immer und dann eben
genau.
Ergänzt durch klimatische
also,
oder klimatische
genau,
Bedingungen.
Genau, ein bisschen anders einfach,
und Schwimmtraining.
Genau.
Wie sieht es denn im Schwimmen aus? Da hast du ja einen Vergleich und ich meine im Pool. Klar, das Wasser ist ein bisschen wärmer, aber ein Pool ist immer warm, auch wenn du in einem Hallenbad oder so schwimmst. Du sagst zwar, dass das Becken da in Australien ist langsamer, bei den Zeiten, was da geschwommen wird.
Ja, aber ich habe zumindest einen Vergleich vor 10 Wochen, wo ich hier halt angekommen bin. Ich sag mal, da bin ich schon deutlich, deutlich schneller geworden. Ich meine, klar, Fitness und so kommt natürlich auch hinzu da. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass da ordentlich was vorangegangen ist. Also ich bin auf jeden Fall besser geworden im Schwimmen, das ist ganz sicher. Da bin ich auch auf jeden Fall besser als vor einem Jahr. Die Frage ist natürlich, ob es dann für ein Frontpack reicht, jetzt wo halt das Niveau halt auch nochmal gestiegen ist in der T100, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist natürlich, ja, das werde auch am Sonntag erfahren, wobei das dann auch wieder so ein anderes Rennen ist, weil das Wasser halt auch 32 Grad hat und dann wahrscheinlich gar nicht mal so schnell geschwommen wird und niemand aufs Tempo drückt. So ein bisschen wie Dubai letztes Jahr. Ja, aber Singapur, vor ein Jahr bin ich, glaube ich, mit 50 Sekunden Rückstand aus dem Wasser gestiegen. Also idealerweise passiert das jetzt nicht mehr.
Okay, also gehen wir mal durch das Szenario. Du hast, wenn du jetzt ein Wunschszenario hättest für Singapur für Sonntag, also quasi fast in einer Woche, wir nehmen hier heute am Montag auf. Lass doch mal durchgehen, so gerne im Vergleich zum letzten Jahr. Was ist so für dich jetzt so ein wirkliches Traumszenario? Auch natürlich hinsichtlich dessen, was du jetzt schon gesagt hast, dass du sehr gespannt bist, wie sich im Rennen performt, weil du vom Gefühl her nicht so gut drauf bist und da jetzt nicht glaubst, du reißt Bäume aus. Also das für alle, die hier zuhören, nochmal auch im Hinterkopf, ich meine,
das,
haben. Aber was ist so
kommt
dein
halt
Wunschszenario?
Auch noch dazu, wie halt schon jedes Jahr, ist halt auch einfach wieder das erste Rennen. Und ist das erste Rennen immer, gehört einfach immer noch so für mich zur Vorbereitung dazu. Ich brauche es einfach, um so nochmal diese letzten Prozente dann auch fürs Training zu bekommen, weil es ist auch jedes Jahr, ich meine, ich hatte schon auch Jahre, wo das erste Rennen dann eben doch nicht so schlecht war, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Singapur, so, also da war ich ja dann auch Neunter, das so schlecht war das ja dann gar nicht. Aber trotzdem hatte ich danach im Training einfach nochmal so, ja, nochmal ein paar Prozente extra und konnte halt einfach da nochmal auf einem höheren Niveau trainieren, was mich dann wiederum auf eine noch bessere Ausgangslage für weitere Rennen gebracht hat. Also ja, muss man da auf jeden Fall noch dazu sagen. Aber Wunschszenario, ja natürlich Frontpack Swim. Also ich gehe mal tatsächlich davon aus, dass bei dem Rennen sowieso das Schwimmen nicht so schnell sein wird. Also war zumindest die letzten zwei Austragungen in Singapur, war das Schwimmen vorne relativ entspannt, weil halt eben bei dem warmen Wasser niemand aufs Tempo drücken wollte und ja, niemand da irgendwas riskieren will und halt schon im Wasser zu überhitzen. Heißt es aber nicht, dass es einfach ist, irgendwie da vorne mitzuschwimmen, weil man kämpft halt dann einfach wirklich gegen die Wassertemperatur und gegen sich selber, als um halt irgendwie an den Beinen zu bleiben. Ja, ich denke, die erste Gruppe wird so oder so sehr groß werden und es wird auf der Geradstrecke erstmal richtig Chaos geben, wie auch letztes Jahr. Dann bin ich mal gespannt, wie die Zeitstrafen durchsetzen, weil ich bin mir sicher, die Lichter, die werden rot blinken für mal, also wir fahren 9 Runden und alle Lichter werden für mal drei Runden nonstop rot blinken, ganz sicher auf der Strecke. Also, und es ist auch gar nicht, weil jetzt irgendwie Windschatten gefahren wird, sondern es ist einfach, weil die Strecke so beschissen ist. Und weil es halt eben auch so heiß ist und dann halt niemand irgendwie so Tempo macht oder halt so richtig Tempo macht, dass halt irgendwie so das langgezogen wird und Lücken entstehen, sondern es fahren halt dann alle irgendwie so nebeneinander und also so in 4 Reihen und ja, und dann ist dann die Strecke auch ja vom technischen Profil und auch vom Untergrund einfach nicht die beste. Ja, dass das auf jeden Fall Chaos geben wird und da muss man, glaube ich, einfach echt aufpassen, dass man da keine Zeitstrafe bekommt, wenn sie welche verteilen, was ich natürlich hoffe. Und ja, idealerweise bin ich da dann vorne dabei und dann mal schauen, was die Radbeine dann hergeben bei den heißen Temperaturen. So rein von der Renntaktik würde ich es aber auch eher, sagen wir, konservativ gestalten bei der Hitze. Es wird schnell warm genug und ich glaube, wenn man da zu früh irgendwie draufdrückt, bestes Beispiel war zum Beispiel Clément Mignon letztes Jahr in Singapur, der ist mit mir aus dem Wasser gekommen, also so quasi 45, 50 Sekunden zurück, hat dann sich entschieden, direkt das Loch zu schließen. Hat er auch geschafft, aber dann habe ich ihn auch, glaube ich, am Ende vom Radfahren schon wieder eingeholt. Und so haben halt auch also ein paar so diese Renntaktik, die halt einfach mal drüber gegangen sind, was man halt sonst machen muss bei den T100-Rennen. Aber wenn man das halt da macht, dann bezahlt man halt ordentlich dafür und dann, da gibt's halt auch kein Zurück mehr. Also wenn du halt mal drüber bist, dann ist das Rennen quasi vorbei. Und du kannst halt dann nicht entscheiden, ob du einen halben Wandertag machst oder aussteigst. Und ja, also wenn man es schon mal zum Laufen schafft und noch nicht überhitzt ist, ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber spätestens beim Laufen ist es dann echt nur noch Survival. Und ich kann mich schon gar nicht mehr an die Schmerzen erinnern von letzten Jahr. Tatsächlich hat der Körper schon komplett vergessen. Aber ich hatte ja letztes Jahr zu dir nach dem Rennen gesagt, dass es eigentlich so das härteste Rennen war, was ich je gemacht habe.
Ja.
Und also ich glaube, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern.
Also auch wahrscheinlich besser aber so. Trotzdem, lass es, ja, versuch's nicht.
Das ist echt komisch, weil ich habe so Bock auf, ich finde das Rennen ist richtig geil. Also ich finde Singapur ist echt eins meiner Lieblingsrennen in der T100-Serie. Einfach finde ich, weil das ist so das Rennen, wo die PTO T100 das zeigt, was sie von der ganzen Serie versprechen, aber bei den meisten Rennen eben nicht schaffen, dass sie halt einfach wirklich so ein Rennen, so mitten in die Stadt, so irgendwie an den, sag mal, geilen Sehenswürdigkeiten, Gebäuden etc. vorbei. Und da waren auch echt viele Zuschauer da, weil HQ-Rennen ist da auch und nicht allgemein so. Die Asiaten, die sind da auch sehr sportbegeistert. Und ja, das und gerade einfach so, ich weiß auch nicht, von den Vibes ist es Singapur echt nice. Als halt einfach eben so, ja, brutales Rennen von den klimatischen Bedingungen, was es einfach anders macht zu den anderen Rennen der Serie. Und vielleicht ist das auch nochmal auch noch so ein Grund, wieso es so gut ist, weil es halt das einfach irgendwie so ein bisschen anders ist, weil es überhaupt nicht vergleichen kannst mit den anderen Rennen. Also die Leute, die jetzt da gut sein werden, heißt absolut gar nicht, dass die im Rest der Saison irgendwie gut sind. Siehe Juri Keulen letztes Jahr, also der hat das Ding gewonnen, aber dann Rest der Saison war nichts mehr. Oder auch andersrum. Also wenn da jetzt halt irgendjemand nicht performt, heißt es auch absolut gar nichts für die kommende Saison. Es ist so ein eigenstehendes Rennen und das macht es, glaube ich, das macht es einfach so spannend.
Hat natürlich einen gewissen Reiz, definitiv. Also ich erinnere mich auch an Singapur letztes Jahr, so ein paar Sachen mit irgendwie, ein paar Athleten hatten Eis im Helm oder irgendwie eine extra Flasche Wasser am Rad, weil es eine Kühlung, Nutrition spielt da natürlich eine Riesenrolle. Wirst du da irgendwas anders machen als im letzten Jahr oder hast du dir noch irgendwas überlegt, was du machen kannst, oder sagst du, ah, jetzt bin ich ja gut angepasst, jetzt reicht mir eine 0,5 Flasche Wasser.
Genau.
Und Attacke.
Wie Wasser.
Ich gehe Ulle-Style.
Ohne Wasser. Ist Flaschenhalter sind nicht mehr erlaubt. Ich übe schon mal für Rot.
Mehr Aero.
Ich habe die schon alle abgeschraubt. Ich habe gar keine Flaschenhalter mehr. Ich muss für Rot üben. Da muss ich 180 Kilometer ohne Wasser machen. Da muss ich da auch 80 Kilometer in Singapur ohne Wasser schaffen.
Ja, das ist ja ein gutes Training, weil da ist heißer, das dann 1:1 gleich zu übersetzen quasi.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Also machst du alles wie letztes Jahr oder
nee, ich habe tatsächlich eine richtige Nutrition und Hydration Strategy. Also ich arbeite da jetzt auch mit Fuel In zusammen, mit dem Scott Tindall. Also auch quasi so ein Nutrition Coach und mit dem habe ich so eine, also wir haben dann auch so Sweat Rate Tests und so hier im Training gemacht, also quasi ganz einfach eigentlich mit Wiegen vorm Training, dann schauen, wie viel man zu sich genommen hat und wiegen nach dem Training und das dann halt einfach kalkulieren und wie viel Liter man dann pro Stunde da quasi verliert und das ist bei mir sehr viel, also ich verliere 2 Liter pro Stunde bei heißen Bedingungen.
2 Liter?
Und dementsprechend, ja, 2 Liter pro Stunde. Also wenn ich hier Radfahren gehe bin und trinke, bin ich nach der Radeinheit meistens 4 Kilogramm leichter.
Boah, das ist ja der beste Weight-Loss-Trick. Geht nach Australien.
Ja, gut. Genau, da trinke ich auch nichts, dass es so bleibt.
Aber krass, das kannst du ja gar nicht trinken. 2 Liter, also du trinkst ja während des Trainings trotzdem. Das heißt, du müsstest ja, Moment, kurz zum Verständnis. Du verlierst 2 Liter pro Stunde, obwohl du was trinkst oder
Nee, mit also einberechnet, also quasi meine Sweat Rate.
Ah ja, okay.
Also wenn ich jetzt ja 2 Liter trinke, dann bekomme ich bei 0 Kilogramm, wenn ich eine Stunde 2 Liter schwitze und 2 Liter trinke, komme ich bei 0 Kilogramm. Gleichen Gewicht.
Boah, aber dann erzähl mal bitte, wie versucht ihr das auszugleichen? Weil jeder weiß ja, dass du, wenn du 20% oder nee, was war's? 2% Körperflüssigkeit verlierst. Oh, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr drauf, jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken, jetzt wird's peinlich, jetzt Halbwissen. Aber auf jeden Fall, wenn du gar nicht so viel Körperflüssigkeit verlierst,
trinken.
Genau, büßt du ja irgendwie 20% Leistung ein.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja, also ich muss auf jeden Fall, deswegen haben wir da halt eben auch so eine Strategy für Singapur herausgearbeitet mit Hydration und Nutrition, und die habe ich auch schon jetzt 2-mal getestet. Funktioniert sehr gut. Ich habe sogar einmal so getestet, dass ich nach der Rolleneinheit 1 Kilogramm mehr hatte.
Ja,
das war auch mal interessant. Aber Rolle gefahren, stehe ich auf die Waage, habe 1 Kilogramm mehr.
Geil. Ja, aber das ist ja krass, weil, also ich habe es jetzt gerade nochmal ganz schnell nachgeschlagen, weil ich kein Halbwissen hier verbreiten wollte, aber es ist ja so eine Faustformel: wenn du 2% Wasserverlust hast, hast du 10% Leistungsverlust. Und wenn wir jetzt mal überlegen, keine Ahnung, was wiegst du, 75 Kilo?
Ich glaube so im Moment noch so 78.
78, ja, aber das ist ja dann bei 2% irgendwann, keine Ahnung, 1,5, 1,6 Kilo Flüssigkeit, das heißt, wenn du dann 300 Watt fährst mit 2% weniger, sind das ja irgendwie 30 Watt oder so, die du verlierst dann.
Mhm.
Das ist ja krass. Und wenn du dann weißt, du müsst eigentlich 2 Liter, also jeder, der mal in der Stunde eine 0,75 Flasche getrunken hat, dann, wenn du auf Mallorca im Trainingslager unterwegs oder so, dann musst du halt dann schon direkt wieder irgendwo, wo ist die nächste Haltebucht, weil du pinkeln musst wahrscheinlich. Das ist aber krass, wie wichtig dann eigentlich das ist für solche Rennen. Also ist ja logisch,
ich meine, das ist jetzt schon auf den genau. Also ich meine, es ist schon auch auf die Extrembedingungen plus
Intensität. Ja, klar. Nein, aber auch jetzt für dich im Training.
Ja. Genau. Ja, wenn auf jeden Fall. Also ich muss auf jeden Fall viel trinken, auch beim locker trainieren. Genau. Ich meine, andererseits kannst du natürlich viel einfacher so in die Zone 2 trainieren. Da musst du nicht so viel Watt fahren, du verbrennst nicht so viel Energie. Weil du verlierst quasi dann irgendwann so 20% deiner Leistung. Zack, kannst du halt irgendwie schon mal 60 Watt weniger fahren und bist schon in Zone 2. Und verbrennst gleichzeitig in dem Zone 2, hast die gleichen Anpassungen und verbrennst weniger Energie dabei, weil du weniger Watt fährst. Trick. Einfach dehydrieren.
Muss man nur nachher wieder richtig rehydrieren, weil sonst hat man langfristig ein Problem.
Genau. Nee, ich meine, es ist ja eh im Training, wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, ich gehe 3 Stunden Rad fahren, heißt es nicht, also trinke ich keine 6 Liter natürlich. Also brauche ich ja auch nicht. Ich meine, solange ich mich danach wieder ausreichend rehydriere, das passt ja. Und wenn ich jetzt hier so 3 Stunden Rad fahren gehe, dann trinke ich meistens so, ja, da trinke ich wahrscheinlich so 3 Liter. Wenn ich also 3 Stunden locker Radfahre, dann trinke ich so 3 Liter. So 1 Liter pro Stunde rechne ich dann eigentlich immer. Und das reicht dann auch komplett. Da habe ich auch jetzt nicht, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich habe einen extremen Leistungsverlust oder
Naja, du hast ja auch nicht diese 2 Liter Verlust bei, wenn du 200 Watt fährst irgendwo, sondern das ist ja dann auch bei Hitze plus bei deiner Race Pace, sage ich jetzt mal, oder irgendwie Sweet Spots oder was auch immer. Aber das ist ja fürs Rennen, für Singapur. Hast du im Kopf, was du letztes Jahr getrunken hast beim Rennen?
Ja, auf jeden Fall, auf keinen Fall so viel.
Ja, aber da hast du auch keine Tests gemacht oder so, dass das irgendwie so, dass im Bewusstsein war?
Nee.
Ja, krass.
Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Dementsprechend ist so haben wir da was, auch Kohlenhydrate interessanterweise. Also habe ich ihm so gesagt, was ich nehmen würde. Und dann richtig runtergeschraubt. Und also beim Radfahren richtig runtergeschraubt, beim Laufen richtig hochgeschraubt. Das fand ich auch interessant. Auch Koffein, ganz andere Strategie, wann und wie viel.
Erzähl. Ich will also Details.
Also, das ist ja alles Geheimnisse hier, aber ich bin ein transparenter Athlet. Also quasi zum Beispiel, dass ich habe halt sonst halt irgendwie meine Koffeingels gehabt und habe halt irgendwie beim Radfahren alle, keine Ahnung, 30 Kilometer oder sowas halt ein Koffeingel genommen, zusätzlich zu den Kohlenhydraten, was ich halt im Trinksystem habe. Aber jetzt ist die Taktik eher, die beiden Koffeingels nach der Hälfte auf einmal zu nehmen, also beide zusammen. Also 100 Milli, also quasi, dass du 200 ja. Milligramm auf einmal hast. Und natürlich dementsprechend die Carbs noch dabei.
Dass du quasi nochmal einmal so einen richtigen Hitze Peak, so einen Boost setzt.
Genau, genau. Und beim Laufen das Gleiche. Also quasi so nach eine Stunde später quasi dann ungefähr das Gleiche, was dann beim, halt irgendwie bei Kilometer 6 oder so beim Laufen ist.
Mhm.
Beim Radfahren maximal quasi 100 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate in der Hitze.
Das ist interessant, das ist ja auch das, was, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, den Podcast, wo mal Robert Gorgas bei uns zu
Gast
war.
Ja, doch, glaube ich, habe ich gehört. Aber war schon länger her,
oder? Ja,
der
hat ja genau das Gleiche gesagt. Ja, ist schon länger her. Und der hat ja das Gleiche gesagt, dass die beim Radfahren bei so richtig, also da ist ja noch schlimmer, weil es Mehrtagesetappen sind, aber dass die da teilweise bei so Hitzesachen auch auf teilweise, also er sagt lieber 80 Gramm wirklich verstoffwechseln im Magen haben und aufnehmen, als irgendwie 120 Gramm zuführen und Magenprobleme bekommen und sonstige Themen. Also dass da auch der Trend im Radsport war, dass es eher so Richtung dieses 100 hingeht. Und ich finde das dann immer so, ich meine, jeder, das, A ist es natürlich individuell, aber wenn man immer dieses große Picture, sag ich mal, dieses große Bild betrachtet, was man so hört, wenn man dann auf Hawaii hört, irgendwie Magnus wollte 140 nehmen und ist irgendwie hops gegangen und Blumi nimmt immer super viel und hat dann da irgendwie vom Rad gekotzt. Irgendwie zeichnet sich immer mehr so ein Bild, dass eine Zeit lang hatte man das ja Gefühl, mehr Carbs ist immer mehr. Aber jetzt
ja,
gerade
aber die
kommt
Schwelle
immer
war
mehr
trotzdem
Richtung,
dann so bei 120, glaube ich. Weil gefühlt dann immer, wenn dann so 140, 160, hat nie funktioniert.
Nee, genau.
Also das, 120, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, das geht ja. Mit der richtigen Mischung, mit den 1 zu 0,8 und natürlich dann auch ausreichend trainiert.
Ja, genau, und aber auch die Bedingungen
halt
müssen
auch nicht
ja passen.
Hitze. Ja, genau.
Genau, ja. Ja, ja, und das ist ja auch das Ding, was man immer mit einkalkulieren muss bei diesen ganzen Sachen. Sonst denkt man immer, ja, ich nehme halt 120 und ja, was ich nicht aufnehme, nehme ich eben nicht auf oder so. Das geht dann halt durch, ist ja nicht schlimm,
ja,
aber das
ist
natürlich
das
System
belastet.
Das
Problem ist, dass halt die Kohlenhydrate, die brauchen halt Wasser eben auch und oder so die Verdauung. Dementsprechend ist es anscheinend, deswegen, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, wieso in der Hitze das dann auch nicht so gut funktioniert. Oder man eher dann eben lieber nur 100.
Mhm. Du warst sonst bei 120, ne?
Ja, oder sonst würde ich es halt eher schon tatsächlich auf dem Rad, wenn man es hochrechnet, ich meine, es sind ja nicht ganz 2 Stunden, 80 Kilometer, wenn man es hochrechnet, wahrscheinlich sogar knapp 140 auf dem Rad oder 130 bis 140 und dann dafür beim Laufen nur noch 90. Und ja, jetzt ist aber schon eher gut verteilt quasi, dass es wirklich 100 pro Stunde sind. Und beim Laufen
also,
tatsächlich
dass du lieber
dann
durchgängig
4 Gels statt 3.
Okay, spannend. Also quasi eine relativ durchgängig gleiche Energieversorgung plus noch eben
genau,
diese Peaks setzen, was das Koffein vor allen Dingen angeht, dass das nicht so gleichförmig
ist,
sondern dass du
dann
so einen richtigen Boost hast.
Und mit, natürlich auch mit Sodium, natürlich auch Elektrolyte, genau, alles quasi durchgeplant. Ich habe das in Excel-Tabelle, muss ich noch auswendig lernen.
Ja,
wird mich Jana dann
Vorbau.
Würde mich Jana dann noch abfragen.
Vokabeltest, Nutrition-Test ist das.
Genau.
Geil.
Und
ist
dann
das
auch
das erste Mal, dass du so richtig so einen komplett
dedizierten
Plan hast?
Ja.
Ich meine, sonst hast du den ja so ein bisschen selber gemacht, ne?
Ja, auch im Kopf nur so grob überlegt. Und dann auch im Rennen eher so nicht dran gehalten, was ich mir überlegt habe, sondern eher so, ja, jetzt nehme ich mal wieder was. Ich weiß nicht, also ich meine, es hat ja eigentlich immer ganz gut funktioniert. Es ist nicht so, dass ich irgendwie leer gegangen bin oder überhaupt irgendwelche Magenprobleme hatte. Also weder noch. Also so rein von der Nutrition her bin ich jetzt eigentlich nie so irgendwie falsch gefahren. Aber vielleicht kann man da trotzdem halt einfach von leistungsmäßig einfach noch was rausholen, wenn man das dann doch nochmal so ein bisschen noch professioneller angeht.
Ja.
Und das, was sich auch geändert hat, ist auch vorm Start schon, in der letzten Stunde quasi schon, in der letzten Stunde vom Start schon 100 Gramm Kohlenhydrate nochmal. Also quasi eine Stunde davor Koffeinshot mit 200 Milligramm und auch 50 Gramm Kohlenhydrate dazu und dann nochmal so 10, 15 Minuten vom Start. Statt einem Gel, was ich bisher mal gemacht habe, zwei Gels.
Krass, ich bin gespannt. Ich bin gespannt,
ja, ich auch.
Wie sich das...
also ich habe es natürlich im Training schon alles getestet, also Probleme hatte ich auf jeden Fall keine. Mhm. Also es funktioniert, was das angeht, ja, schon. Schauen wir mal. Und das Rennen ist halt dann auch wieder 15 Uhr, das heißt, da muss man auch den ganzen Tag schon wieder gucken, was man da isst. Da reicht schon wieder nicht nur eine Mahlzeit, da braucht man schon wieder zwei Mahlzeiten. Mit den Nachmittagsrennen ist immer ein bisschen kompliziert.
Das ist echt kompliziert, ja, da hast du recht. Also ich finde vor allen Dingen dieses Thema Flüssigkeitszufuhr ultra spannend, weil man das eigentlich weiß,
dazu
aber
übrigens
gefühlt Sam Laidlow, immer vernachlässigt.
Ja, Sam Laidlow hat bei seinem zweiten Platz hinter Gustav Iden, hat er gesagt, er hat 16 Liter getrunken.
Auf Hawaii.
Im Rennen auf Hawaii. Also das sind ja dann auch die zwei pro Stunde. Er hat 16 Liter zu sich genommen. Also er hat auch eine hohe Sweatrate. Aber es ist halt echt, wenn man überlegt, 16 Liter, also es ist halt, boah.
Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Muss man halt trainieren. Man kann nicht einfach so 16 Liter trinken. Vor allen Dingen auch noch mit Carbs versetzt. Das ist schon, neben der sportlichen Belastung ist das ja für den Körper
manche
auch noch eine krasse Belastung.
Nicht nur und zwar, manche können das und zwar nicht nur Wasser.
Im Bierkönig oder was?
Ja. So, 16 Liter, keine Frage.
Da wollten wir jetzt eigentlich noch hin, wo ich auf Mallorca war, nach dem 200 Kilometer Ride, aber leider hatte der Bierkönig noch zu. Wir sind noch zu früh in der Saison. Naja.
Aber dafür war halt dann auch nicht viel los. Muss man sich entscheiden.
Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Ey, sag nochmal, was ist noch in Australien passiert, die letzten Wochen?
Ja, du hast es ja auch schon angesprochen, der ist es in Deutsch Zyklon? Zyklon? Das hört sich krass an. Weil ich finde so Cyclone hört sich cooler an.
Dann nennen wir ihn Cyclone.
auf jeden Fall der Alfred. Hat auf jeden Fall einen deutschen
Namen. Auch ein geiler
Name, Alfred.
Ey.
Ja. der hat hier den, hier in Australien, für ordentlich Furore gesorgt. Gab halt dann so eine Warnung und dann gab's übrigens den Klopapier-Effekt.
Oh.
Den gab es wieder in den Supermärkten. Klopapier war alles direkt ausverkauft. Ich weiß nicht, warum ist es immer
lange,
Klopapier.
Wie lange kannst du noch nicht bleiben? Wie lange kannst du noch bleiben? Wie viel Klopapier habt ihr noch in der Butze?
Ja, wir sind ja dann die nichts mehr bekommen, weil schon alles weg ist. Nein, aber ich verstehe nicht, warum ist es immer Klopapier? Warum ist es immer krass. Das Erste, was weg ist? Ich meine, es ist aber wirklich Essen.
Eigentlich könnte man denken, Lebensmittel oder so, ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so Brot und gerade so diese, also wirklich, da haben sich Leute eingekauft scheinbar, als ob die dachten, dass da jetzt der Cyclone für 4 Wochen irgendwie da ist und alles zu hat und die sich irgendwie einbunkern müssen. Also ich glaube, das wurde, glaube ich, auch von den Medien hier sehr, hochgepusht, also so schlimm war es dann, oder ich meine, es war jetzt auch nicht nichts, also zumindest hier war nichts, unten in Brisbane und Gold Coast, also südlich von hier, da gab es schon Überflutungen und dann auch Stromausfall für längere Zeiten, also da war es schon ein bisschen schlimmer und klar, es war halt dann ein bisschen auch stärker Wind und so, aber jetzt nicht, also hier in Noosa war absolut gar nichts. Okay. Da war das Wetter sogar besser als jetzt letztes Wochenende, wo es mal so 2 Tage so richtig geschüttet hat. Und zwar hätte nämlich an dem Wochenende von dem Cyclone der Mooloolaba Triathlon stattfinden sollen. Da hätte ich tatsächlich sogar als Training dann die Olympische Distanz mitgemacht. Der wurde dann aber verschoben auf dieses Wochenende oder jetzt letztes Wochenende. Und dann war es mir sowieso zu knapp vor Singapur und ich habe da nicht mitgemacht, aber Jana ist die Sprintdistanz gestartet und da war das Wetter tatsächlich schlechter als an dem Wochenende, wo der Cyclone war, wo der ursprünglich stattfinden hätte sollen.
Oh Mist, ey, das ist echt ärgerlich für die Veranstalter.
Ja, aber gut,
ich habe da die Bilder gesehen.
Schwimmen wurde auch abgesagt wegen zu vielen Blue Bottle Quallen.
Im aber Meer. Da waren auch krasse Wellen. Also das war ja so ein Winter auch, was ich gesehen habe.
Aber das ist ja Australien, ist ja Wellen egal. Die lieben es ja. Die Ausrede war, dass das Schwimmen abgesagt wurde. Die Begründung war wegen den Quallen.
Okay. Na gut. Wetter ist egal und hier 6 Meter Wellen, das geht schon, aber die Quallen, das.
Alles Gute ist ja, wenn es hier regnet, ist es halt irgendwie einfach, man ist halt einfach nur nass, aber es ist halt absolut nicht irgendwie kalt oder so. Ich meine, ich habe dann auch einfach, als ich bei Jana angefeuert habe, einfach mein T-Shirt ausgezogen, weil das halt dann irgendwie so nervig an meinem Körper geklebt, war ich halt oberkörperfrei, aber es war jetzt nicht so, dass es halt irgendwie kalt war. Ist halt, ja,
voll
einfach
gut,
nass.
Eher noch angenehm.
Aber ist halt auch oft so hier, weil es halt eben so schwül ist, auch hier regnet es eigentlich auch relativ oft dann mal so für 5 Minuten oder so, dann kommt es mal richtig krass runter. Also hier erwischt mich auf dem Rad eigentlich, ist ja mal so jede zweite Rad, dann halt erwischt es mich mal einmal so richtig beim Radfahren. Und dann ist man halt mal kurz irgendwie komplett durchnässt und dann 2 Minuten später sind auch aber auch die Straßen und man selber wieder komplett trocken. Das ist das Gute daran.
Das ist natürlich gut. Ich habe bei dir gesehen, auch so bei den Radausfahrten, jetzt wo Tom da ist, hat man ja wieder viel mehr Content schon mal und Bilder von dir gesehen. Einige TT-Ausfahrten, wo auf einmal du auf Gravel-Sections und sonst was unterwegs warst.
Ja.
Ist es so irgendwie immer in jedem Ride drin gewesen, dass du dann doch mal Straßen hast, wo du irgendwie drüber musst, weil die Route schön ist, die du gewählt hast, oder ist das aus Versehen passiert? Haben wir noch gar nicht
hier gibt es schon, gerade so bei Long Rides, wenn man sich dann irgendwie so die Route klickt auf Strava, ich meine, da sieht man immer so die Heatmaps, wo viele Radfahrer fahren und dann klicke ich das so zusammen und dann steht da aber halt irgendwie bei der einen Straße das Gravel. Aber das Gravel ist hier auch so, ja, das ist schon, also da kannst du mit dem Rennrad oder auch mit dem TT easy drüber fahren. Ich meine, es ist halt so Steine, wie so eine Asphaltstraße mit so ein paar Steinen drauf fast eigentlich. Das einzige Problem war nur, bei der einen Ausfahrt hat es halt da, genau da dann geregnet und dann wurde es halt dann doch ein bisschen auch so ein bisschen matschig. Bin musste da dann mit dem TT so drüber, bin da echt auch irgendwie mit 20 km/h drüber gerollt und ja, war da auch ein bisschen nervig. Kette ist mir auch ein paar Mal da runtergefallen dann und das Rad war richtig dreckig.
Ich wollte gerade sagen, da lohnt sich das Putzen, ey. Du musst wahrscheinlich mit der Zahnbürste in alle Ritzen gehen, dass du da den das ist ja dann da auch so ein, auf so diesen, die Wege sahen ein bisschen so aus, wie wo ich in Namibia war, so richtig breit,
ja, das so sind
festgefahrene
so breite Gravel.
Straßen.
Ja, genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so Gravel wie man zu Hause, wie man sich so, wie man es kennt.
Ja.
Sondern das ist schon, das sind eigentlich so diese alten Straßen, quasi, wo man früher halt dann auch einfach mit dem Auto drauf gefahren ist. Also genau, auch zweispurig im Prinzip.
Und dann so richtig schöner so Karamellmatsch, oder? So richtig klebrig.
Genau,
und,
genau.
Schön. Genau das, was man beim TT, beim Wettkampfbike haben will.
Also tatsächlich, ich finde hier manche Gravelstraßen sind eigentlich fast besser als die normalen Straßen zu fahren. Weil hier die Straßen, diese Qualität. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass hier überall Schlaglöcher sind, aber es sind halt so raue Straßen. So brutal rau. Und ich finde, beim Rennrad merke ich meistens nicht mit meinem 30 Millimeter Tubeless auf 4 Bar oder so aufgepumpt. Da merke ich es nicht so krass, aber wenn ich im Zeitverrat dann in Aero-Position da drüber baller, da hoppelt es dann ganz schön.
Das habe ich jetzt gelesen, wurde mir letzte Woche ausgespielt, Fred. Musste ich auch noch zu befragen, ob du dich damit schon beschäftigt hast. Das war der Instagram-Account vom Triathlete Mag. Die haben 9 Tests gemacht im Windkanal, Rolling Resistance und Aerodynamik. Und das schnellste, 40 mm Reifen angeblich. Wann rüstest du um am TT auf 40 mm Reifen?
Aber
ich schick dir gleich den Artikel, ich schick's dir gleich. Da gibt's auch richtig geil und den Post gibst du richtig
geil.
Also am besten an diesem Post
40
mm,
das ist ja, das habe ich am Gravel.
Ja. Irgendwie
ich
hat dann drunter geschrieben, ich wusste es immer,
Gravel.
Meine Mountainbike-Reifen sind am schnellsten. ja, die Zukunft wird breit, kann ich dir sagen.
Ja. Ich meine, die Frage, Also war das ein Test für Mountainbikes oder was?
Nein, das war Rennrad, wirklich Rennrad. Aber die Kommentarsektion war wirklich auch am besten an diesem ganzen Post, weil das also keiner glaubt konnte, dass es irgendwie...
Aerodynamik und Rolling Resistance.
Beides. Ja.
Ich meine, gut, so Rolling Resistance, ja, wobei 40, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es kommt ja auch so drauf an, wie mit was man testet, mit welchen Laufrädern und welchen Rad und so weiter.
Das war dann so ein Artikel, wo ich hätte für bezahlen müssen, deswegen habe ich den nicht ganz gelesen, sondern bin nur direkt in die Kommentarsektion gesprungen und da haben auch alle geschrieben so, hä, ja, was ist das für ein Test? Kann nicht sein, aber wer weiß, vor ein paar Jahren, ich meine, wo ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, mein Vater, das erste Rennrad, was ich gekriegt habe von dem, waren 19 Millimeter Reifen, die auf 11 Bar aufgepumpt waren. Ne? Also mal sehen, wo wir da hinkommen werden, bis es dann noch mehr Tests gibt, aber das habe ich gerade, wo du es erzählt hast, gedacht, das wäre doch am TT jetzt perfekt gewesen. 40 Millimeter, dann hättest du da wärst du nur noch Curl gefahren, auf 2 Bar.
Ich glaube nicht, dass beim TT bei mir 40 Millimeter reinpassen.
Ja, müssen neue gebaut werden, das ist doch für die Industrie gut. Dann werden wieder neue TTs verkauft und so.
Weil vorne glaube ich schon, aber hinten glaube ich nicht. Das schaut auch geil aus. So eine Scheibe mit, stell dir mal vor, das ist eine Scheibe mit 40 Millimeter.
Das ist ein Trecker.
Stell dir einfach mal vor, du hast bei deinem Gravel eine Scheibe hinten drin mit dem Gravel-Reifen drauf. Also mit dem, dem dicken Reifen.
Der Aero-Graveler. Geil. Ja, das wird spannend. Aber was fährst du denn am TT? Fährst du da auch 30 dann, wie auf dem Rennrad, oder noch 28?
Nee, ich fahre Ding hier, die Aero von Conti, die 111, Aero 111 oder wie sie heißen.
Aber die fährst du ja nur vorne, oder?
Die fahre ich vorne. Die gibt's glaube ich, in 26 und 29. Also fahre ich vorne 26, wobei das auf den Vision-Laufrädern ein bisschen breiter ausfällt. Also es sind dann im Prinzip 28. Mhm. Und hinten fahre ich 28er TT. Die fallen aber auch ein bisschen breiter aus, sind quasi dann 30. Also im Prinzip fahre ich hinten 30, vorne 28, okay. 28, wenn man es nachmisst. Ja, ist schon sehr breit.
Das ist nicht mehr weit weg bis 40. Das ist nicht mehr weit weg, Fred. Du bist schon, ja, siehst du?
Ja, aber das Ding ist ja, dass die halt mit dem Laufrad quasi so abschließen durch die Breite. Und deswegen ist es halt aerodynamisch schnell. Also vorne, hinten macht es ja dann nicht so viel aus. Und dementsprechend kann 40 Millimeter auf dem Laufrad unmöglich schneller sein, weil das ja dann so rund wird.
Du musst ein neues Laufrad haben noch.
Ja, da braucht man, glaube ich, dann auch ein anderes Laufrad, ja.
Gravel-Laufräder aufs TT. Ich verlinke den Artikel einfach mal unten drunter, wer das sehen will oder die Kommentarsektion, dann kann man sich da selber ein Bild machen, das kam mir gerade nur in den Kopf und war super lustig. Okay, was gab's noch außer Cyclones? Cyclones. Gravel Roads und was ist noch passiert? Du hast den letzten Schwimmen mit dem Squad gehabt jetzt übrigens, habe ich gesehen.
Nicht letztes Schwimmen, das letzte Morning Swim. Letzte 5.30 Uhr. Ich gehe morgen Nachmittag nochmal Tschüss sagen. Tja, der wird mich vermissen. Da haben sich tatsächlich die Mädels vom Squad ein bisschen bei Tja drüber beschwert. Weil letzte Woche sind wir so 50er geschwommen. Das war wieder diese 30x50 mit rausgehen ab auf eine Minute. Und JR, ich war auf Bahn 2. JR hatte seinen Stuhl auf Bahn 5. Also war 3 Bahnen weg. Und ich bin quasi in der zweiten Welle mit den schnellen Mädels geschwommen. Und JR kann immer nur eine Person stoppen. Also wir haben halt dann habe ich ja schon mal gesagt, noch einen anderen Coach, der dann eigentlich die ganzen Zeiten durchgibt, aber JR stoppt trotzdem immer noch so mit, so für sich selber eigentlich, obwohl der andere Coach eh alle Zeiten auch sagt. Und JR hat jedes Mal nur mich gestoppt. Der hat dann immer von Bahn 5 hat er immer die Zeit mir rüber geschrien. Also ich habe eh schon die Zeit gehört vom anderen Coach. Und da hat aber JR mir immer nochmal die Zeit aufs Hundertstel mir rübergeschrien von Bahn 5. Und da danach auch so mich gelobt quasi, dass es eine gute Einheit war. Und dann die Mädels haben dann auch so drüber gelacht, weil it was good for me, thanks. It was good for me too. Und die haben halt nie irgendwelche Zeiten von JR bekommen.
Die sind froh, dass du jetzt wieder weg bist. haben die ja. ihren JR wieder. Der ist der blöde Triathlet wieder weg.
Ja, JR liebt echt die Triathleten, das ist echt witzig.
Krass. Ja, krass, aber ja, das ist ja wahrscheinlich, also das ist jetzt einfach nur meine Theorie, aber der hat wahrscheinlich bei den Triathleten, was er liebt, wenn die zu ihm kommen, das ist ja das erste Mal, dass Triathleten auch regelmäßig über 5 Kilometer schwimmen, dann sieht er die größten Verbesserungen und denkt so, ja, guck, den habe ich schnell gemacht.
Ja, ist es echt so.
Und dann ist ja so, also wenn du hyped bist und jemand wird in 6 Wochen, wo er bei dir ist, in allen Sachen auf 50ern, 100ern, 400ern, was auch immer, kann da immer geilere Zeiten in Pool brennen, dann fokussiert man sich ja automatisch so ein bisschen auf diese Leute, weil man denkt, ah, mein Training, das wirkt richtig gut.
Ja,
also meine Theorie jetzt einfach, ne?
Ja, aber es ist halt auch, es funktioniert halt auch wirklich. Also ich bin auf jeden Fall schneller geworden. Also die Zeiten,
hau mal ein paar Zeiten raus.
Pool,
Erste Woche, letzte Woche.
also zum Beispiel diese 30x50, die ich gerade angesprochen habe. Also 30x50 auf eine Minute, jedes Mal rausklettern. Und das ist halt auch so nicht eben, sondern du musst halt auf dieses Ding hoch, dich so rausstützen, auf den Startblock und Startsprung. Also ich bin die Einheit, glaube ich, 4 oder 5 Mal geschwommen. Also es ist eigentlich immer jeden Mittwochnachmittag. Und ich bin die auch einmal sogar kontrolliert geschwommen und habe dann gemerkt, ist egal, ob du die Einheit all out machst oder kontrolliert, das, was hart ist, ist dieses Rausgehen. Ja. Das ist das, was am Ende es einfach so hart macht. Es macht wirklich keinen Unterschied, ob du die Dinger irgendwie 1-2 Sekunden langsamer schwimmst, weil das Schwimmen ist dann da scheinbar wirklich nicht das Harte daran. Aber nee, es ist auf jeden Fall eine coole Einheit, brutal hart. Es ist eine gute V2Max-Session und da bin ich in der ersten Woche, glaube ich, die in 32 in die eine Richtung geschwommen, wo kein Startblock ist quasi dann und wir dann nur vom Beckenrand runterspringen. 32 in die eine Richtung und dann mit Startblock 31 in die andere Richtung. Und jetzt bin ich die in, so in 30 oder 31 in die eine Richtung geschwommen und dann so 29 in die andere Richtung. Und dann hinten, also, letzten eigentlich immer noch mal so ein 28.
Stark. Also kontrolliert über so 1-2 Sekunden schneller.
Die 50er-Zeiten, ich glaube, so die beste Einheit, die ich mal hatte, waren so, da sind wir 12x400 geschwommen. Das war auch so Montagmorgen, also mein Rest-Day. Kam 12x400.
Hartes
auf
Ding.
4 Stück auf 5,20 Abgang und dann 8 Stück auf 5,10 Abgang.
Oh, was?
Da habe ich kurz überlegt, ob ich eine Bahn runterwechseln soll, dass ich quasi ein bisschen mehr Pause habe und dass ich die dann schön ordentlich schwimmen kann dafür. Aber hatte gedacht, ja komm, das ist eine Challenge. Ich probiere jetzt hier einfach mal den Abgang zu schaffen. Also das heißt, muss ich dann halt dementsprechend, ich sage mal so 10 Sekunden Pause, dass es halt gut möglich ist. Also
irgendwie musst du halt auf 5 Minuten respektive 5,10 schwimmen.
Genau, und dann habe ich es aber auch geschafft, alle 12 dann 5 Minuten zu schwimmen mit dem kurzen Abgang.
Boah, stark.
Da war ich auch echt richtig happy mit. Und dann am nächsten Tag direkt 40x100 auf 1,20 Abgang. Das war, also so 1,20 Abgang, also 100, da ist inzwischen eigentlich gar kein Problem mehr, aber dann so 40 Stück, das war dann doch nochmal eine Challenge.
Und aber dann so, wenn du ich auf sowas mache. Oder was?
So 1,13 bin ich die da geschwommen in der Serie.
Boah, auf Langbahn, das ist richtig stark.
Ja, das waren schon ein paar gute Einheiten da. Also ich sage jetzt, ich gebe jetzt hier auch an mit meinen besten Einheiten von den letzten 10 Wochen.
Hey, ist egal.
Einmal sind wir Kurzbahn-Einheit. Also gibt's ja da auch. Jeden Freitagmorgen ist Kurzbahn. Da war einmal 30x100 auf 1,15 ab. Das war auch so, da durfte ich, also eigentlich so, war es halt so 30x100, gab es 1,10 ab, 1,15 ab, 1,20 ab, 1,25 ab und 1,30 ab. Und du kannst dann halt auf die Bahn gehen, wo du denkst, ja, das passt für mich. Mhm. Und Und da habe ich halt einfach gesagt, ja komm, ich probiere jetzt hier mal die 1,15 ab und schau mal, wie viel ich schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gehe ich, dann wechsle ich einfach eine Bahn rüber, schwimme den Rest halt einfach 1,20 ab. Ich meine, das ist völlig okay da. Alles erlaubt.
Das ist cool.
Aber habe dann tatsächlich cool. 30 Stück, bin ich alle in 1,09 geschwommen auf der Kurzbahn, auf 1,15 ab. Das war auch krass. Sehr stark.
Das habe ich mal einmal geschafft in auf Mallorca. Aber da war der Pool nur 24 Meter. Aber das sind richtig krass starke Zeiten. Also wenn man es mal vergleicht, ich meine, ich war ja auch letztes Jahr dann in Girona da, wo du auch da warst, und da bist du ja auch gut geschwommen, aber das ist ja jetzt schwimmmäßig und von den Zeiten eine ganz andere Nummer. Also da bist du ja auch mal ganz anders gechallenged worden. Da, klar, wir haben da schon drüber gesprochen.
Ja, das Ding, ich finde,
aber das ist ja, du bist doch sonst Standard auf 1,30 abgeschwommen oder auf 5,20 oder 5,30 irgendwie. Hast du schön, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen deine Einheiten, deine Abgangszeiten so gebaut, dass es immer in Freds Comfortzone ist. Hast die Dinger natürlich schnell durchgeschwommen, aber dass du also das sind ja richtige Bretter, so mit diesen Abgangszeiten, wer das mal gemacht hat und sagt so, ey, ich schwimme sonst Abgangszeiten auf, sagen wir mal, 2 Minuten bei Hundertern und jetzt schwimmt ihr einfach mal 1,45 ab, so im Verhältnis einfach, das ist schon richtig krass stark.
Ja, genau, also ich finde halt, das Krasse ist halt sowieso, an sich die Zeiten sind jetzt nicht Zeiten, die ich noch nie geschwommen bin, so rein vom Tempo her, aber genau der Unterschied ist halt einfach die kurze Pause und dann auch noch über die Länge.
Die Anzahl.
Ich meine, so die ganzen Main-Sets, also so 30 mal 100 ist ja eigentlich schon das Wenigste. Also so 3 Kilometer Main-Set ist schon ein kurzes Main-Set. Und jetzt ist eben so 12 mal 400 sind halt dann 4,8 Kilometer, die du halt quasi mit Pausen noch im, also ich dann quasi mit Pausen noch im unteren 1,20er Schnitt da geschwommen bin. Auf also Langbahn.
Das ist echt krass. Also vor allen Dingen so, ja, aber am Ende ist ja auch genau das, was du brauchst, ne? Mit
voll.
Kurzen Pausen und vor allen Dingen auch, dass du dann hinten raus die Pace einfach halten kannst, wenn du einfach schon total müde bist und die Technik irgendwie halten kannst, weil genau darum geht's ja für dich, wenn man es jetzt versucht, mal natürlich rüberzubauen auf die T100, die sauharte Anschwimmen, was ja immer dein Problem war einfach, und dann halt in diese Pace sich zu settlen und das weiter zu schwimmen, das ist ja am Ende genau das, was du jetzt gemacht hast, ne? Also durch diese 50er, wirklich Speed-Geschichten und dann auch rauskommen, dass der Puls immer an der Schädeldecke ballert, und dann halt die Pace einfach aufrecht zu erhalten, trotz kurzer Pausen beziehungsweise Abgangszeiten, boah, ist echt krass stark.
Und was Montag früh ist immer Heart Rate, heißt es. Da ist jedes Jahr, jede Woche auch das gleiche. Es ist immer 100er und zwar auf 1,40 Abgang. Also für alle, da gibt es dann auch keinen Unterschied. Und dann halt zum Beispiel so 30 mal 100 auf 1,40 Abgang, Best Average. Also hart du kannst. Da war mein bestes Set 30 mal 100. Wenn ich so im Schnitt so eine 1,08 geschwommen und dann hinten raus nochmal so eine 1,06.
Das war wieder also Langbahn, ne?
Genau, das ist Langbahn, ja. Und heute war sie mein letzter Morning Swim. Das Gute ist, das passt ganz gut jetzt auch zu meinem Tapern, dass die anderen haben nämlich auch Wettkampf, und zwar Australian Surf Championship. Das ist quasi so ein Mix aus Open Water Swim und Surf. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber das ist ja hier so ein in Australien auch ganz großer Sport. Dementsprechend haben die auch Taper-Programm und wir sind nur 15 mal 100 geschwommen. Und zwar einer schnell, einer easy, auch auf 1,40 ab. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, die Schnellen dann in 1,05, 1,04 zu schwimmen. Und dann den letzten nochmal in 1,03 auf Langbahn, also ohne Startsprung. Das war jetzt heute. Also ich bin gewappnet für die ersten 100 Meter bei T100.
Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, Fred. Ich werde versuchen, dich in dem großen Bunch zu spotten und hoffe, du schwimmst jetzt Frontpack.
Ja, also Schwimmform, wenn du jetzt nicht kann Frontpack ich mich swimst. Auf keinen Fall beschweren. Ja.
Wenn du jetzt nicht Frontpack swimmst, wann dann? Und noch einmal, dann schließen wir dieses Thema Schwimmen in Australien noch ab. Für mich die allerwichtigste Frage. musstest du nochmal in irgendeiner Session hinten drauf 100 Meter All-Out schwimmen und hast du die Minute gebrochen?
Witzigerweise nach den 30 mal 100 auf 1,15 ab.
Nein.
Und ich war echt, das Problem war, ich war dann, also ich wusste nicht, hätte nicht gedacht, dass dann auch 100 All-Out kommen. Ich war echt, also das war schon Limit. Ich war wirklich am Limit am Ende. Und dann war so, okay, jetzt noch 100 von oben und ich bin nur 1,01 geschwommen.
Na!
Ja, aber wir sind leider, ich bin dann auch echt immer extra Freitag auch gekommen, aber wir sind nie mehr diese 20 mal 100 geschwommen und dann nochmal diese 100 All Out, weil ich hätte es 100% geschafft. Heute hätte ich dir auch eine unter 59 hinzaubern können. Weil ich bin ja den letzten heute in 1,03 von unten geschwommen, nach also den 15. 100er. Safe hätte ich das geschafft.
Fred, wenn wir zwei uns das nächste Mal sehen, dann gehen wir schwimmen und dann schwimmen wir 100 Meter all out gegeneinander. Ich war dieses Jahr, also schätze mal meine Schwimmmeter dieses Jahr. Wir haben jetzt den 31. März.
5.000.
500.
Boah, geil. Ich habe fast 5, ich hatte fast 500.000. Ich bin echt, also
wenn
im
du
Schnitt,
da verlierst,
Schnitt habe ich jetzt 30 Kilometer über 10 Wochen, glaube ich.
Krass, das ist so viel bin ich in meinem Leben noch nie geschwommen. Aber ich
bin
getapert
jetzt.
Ja,
immer nur mit 5 Schwimmeinheiten pro Woche. Also ich bin nie mehr als 5 Mal pro Woche geschwommen.
Wahnsinn. Also du bist jetzt das lebende Experiment für den Profisport, ob das was bringt in der Vorbereitung, mal
ja,
einen richtigen Schwimmblock zu setzen,
ist,
ja oder nein, Sonntag
ja,
wissen
ja.
wir es.
Okay, das Ding ist halt, ich will mich jetzt nicht wieder rausreden, aber wenn es so einfach wäre, einfach mal so 2 Monate viel zu schwimmen, dann müsste ja jeder Frontpack schwimmen. Schau mal, Sam Long hat doch jetzt das Gleiche gemacht, hast du gesehen?
Nee.
Auf Instagram, der hat ja auch jede Woche über 30 Kilometer, ich glaube, der ist sogar mehr geschwommen als ich.
Und aber das ist ja, so ein Sanders hat es ja auch mal gemacht, aber die schwimmen das dann ja alleine oder in irgendeinem Schwimmsquad, wo
ja,
jetzt auch keine Leute, die wirklich
25
schnell sind.
Yards.
Und die, ja, und die baden dann da rum. Das ist ja was anderes als dieses Australien-Ding jetzt da, wo du wirklich nachgewiesenermaßen einfach Coaches
die Frage
hast,
ist eher,
die wirklich gut sind.
Ja, ja, es hat safe was gebracht. Die Frage ist halt einfach, wie an sich, wie die anderen, wie schnell halt die anderen schwimmen in T100. Also
ja,
jetzt ist halt
ja
so Vincent Louis, Leo Berger, Max Stapley hat eine Wildcard.
Naja, aber du kannst
halt
ja vergleichen mit deiner Zeit auch vom letzten Jahr. Das ist ja einmal ein Parameter,
auch, ja,
den du hast. Ja. Und eigentlich für dich ist es ja auch, sind wir ehrlich, komplett egal, was du schwimmst. Das Einzige, was wichtig ist, dass du entweder Frontpack bist oder nur irgendwie 10, 15 Sekunden maximal dahinter, dass du halt mit einem Vollgasballern am Anfang ein bisschen die Lücke zufahren kannst, dass du da vorne dabei bist. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ist die Gesamtperformance beim Rennen. Ne? Man kann sich immer schön die Schwimmheldengeschichten erzählen, das ist genau das Gleiche, wie wenn irgendjemand die Heldengeschichten vom Trainingslager im März erzählt, dann weiß man auch, die Saison wird meistens nicht so gut. Von daher ist eigentlich gut, dass du Heldengeschichten schon im Schwimmen hast, aber noch keine Heldengeschichten im Radfahren und Laufen, weil sonst würden alle Alarmglocken bei mir läuten. Oh, oh, Fred, vielleicht wird das eine Rennen gut, aber dann hinten raus wird's eng und vor allen Dingen rot wird eng. Aber ich glaube, das ist so, ich glaube, für dich ist es gar nicht verkehrt, dass so dieses Ding, Schwimmen weißt du, ist
nein,
geil, es hat
absolut
Bock gemacht, aber
also,
alles andere musst du noch einen drauflegen.
Ja, nee, sowieso insgesamt ist es einfach hier, das Trainingslager, ich meine, das hat mich jetzt mir jetzt nicht nur sportlich viel gebracht, sondern es ist halt einfach irgendwie so, diese Erfahrung einfach zu sammeln, als Profisportler einfach diese Möglichkeiten zu haben und das halt nicht nur halt irgendwie jedes Jahr Komfortzone, Girona, Lanzarote, Mallorca, sondern halt einfach auch mal was Neues probieren. Und wenn ich halt dann in 10, 15 Jahren mit dem Profisport aufhöre, habe ich halt dann auch nicht nur irgendwie die Rennen und Rennergebnisse, sondern halt auch einfach eben die ganzen Erinnerungen, die ich halt auch hier in Australien gesammelt habe. Und alleine das ist es halt schon komplett wert. Und selbst dann halt auch einfach mal so eine Saison dann irgendwie kacke wird oder in die Hose geht, hatte ich halt dann trotzdem halt irgendwie ein geiles Jahr und war halt dann, habe halt geil in Australien trainiert und habe einfach den Lifestyle gelebt. Und das ist halt auch einfach, ja, ich sag mal, neben den Ergebnissen, klar muss man bei den Rennen performen und so, aber es ist halt einfach auch diese, die anderen 50%, einfach halt auch diesen Lifestyle leben zu können. Und das ist natürlich auch ein Privileg. Und es ist halt einfach geil hier.
Das ist, glaube ich, was man auch viel vergessen kann, ne? Ich meine, in dieser Episode wird es, glaube ich, auch ganz geil deutlich. So, du erzählst jetzt von Australien und irgendwie alles ist anders und du hast neue Wege gegangen und dann auch so eben ganz am Anfang über Nutrition, wo man so, weißt du, du hast eine Excel-Tabelle, die du jetzt auswendig lernst, und Profisport ist ja genau diese Balance aus Lockerheit und trotzdem aber höchst professionell, natürlich das Training umsetzen und versuchen, das zu machen, was man machen muss, machen sollte, machen kann, und eben auch diese kleinen Dinge, ja, daran arbeiten, auszuprobieren und auch nachzuhalten. Also, ne, funktioniert das jetzt mit dieser Ernährungsstrategie, dann behältst du die bei, funktioniert die jetzt nicht, dann muss man da noch weiter feintunen. So, und ich finde, das ist so auch, dass man kann sich beim Triathlon, es gibt ja so viele Bereiche, guck mal, auch für Altersklassenathleten oder für alle, die zuhören jetzt hier, du kannst dich da in der Excel-Tabelle über Nutrition verlieren, oder du kannst nach Gefühl gehen, und beides kann super gut funktionieren. Und man muss sich da auch einfach so ein bisschen ausprobieren. Also es kann sein, dass wie du gesagt hast, die Saison jetzt in die Hose geht, und oder was heißt in die Hose geht, das hast du ja noch nie, dass du gar nicht performst.
Du hast ja jetzt auch nicht gar nicht trainiert. Das kann ich auch jetzt schon sagen, weil jetzt ich schon wieder über den Winter komplett durchtrainieren konnte, ohne Verletzung, ohne Krankheit. Die Saison wird ganz sicher gut werden. Die ist halt jetzt natürlich dann immer nur die Frage, wie, ob die ersten Rennen halt auch schon gut werden. Das ist
ja, und wird sie super, super gut, aber oder wird es halt eine solide Saison?
Genau,
oder
ja,
was auch
genau,
immer,
genau.
Ne?
Aber eine solide Saison wird es mindestens. Das steht fest.
Ja, und das ist ja auch das, was ich meine. So dieses, man kann auch genauso versuchen, jeden Stein 7-mal umzudrehen, und dann bist du am Ende, weil es halt vielleicht einmal zu viel umgedreht war und die Lockerheit gefehlt hat, verletzt, oder weil du es einmal übertrieben hast. Und dann ist ja die Saison nicht nur solide, sondern dann ist sie vielleicht auch mal zur Hälfte oder drei Viertel schon mal kaputt. Und das ist ja auch so ein Ding, wo du, also keine Ahnung, ob du körperlich oder mental auch einfach stabiler bist als viele anderen, aber wo ich das Gefühl habe, was du sehr, sehr gut hinbekommst, ne, dass du halt diese, also wann warst du mal wirklich richtig böse lange krank, oder wann warst du mal wirklich böse lange verletzt oder sonst irgendwas? Das hat man von dir ja wirklich sehr, sehr selten gesehen. Und man sieht es ja immer mehr, dass bei vielen Athleten dann irgendwann doch da mal ein Ermüdungsbruch hinzukommt, da mal irgendeine längere Ausfall durch Krankheit oder sonst was, sondern einfach bei dir dieser jahrelange Aufbau und nichts mit der Brechstange und immer ruhig bleiben, an sich glauben, dranbleiben. Und auch vor allen Dingen, du bist ja jemand, der auch so das auch sucht, so diesen Lifestyle, ne? Und auch guckt, okay, wo fühle ich mich wohl, worauf habe ich Bock, und das auch einfach macht. Auch wenn es mit einem Risiko verbunden ist, wie jetzt nach Australien zu gehen und zu gucken, wie mache ich das, oder mal jetzt so viel zu schwimmen. Weiß keiner, ob das gut funktioniert, ne? Aber das finde ich cool. Also, weil das, glaube ich, immer oft vergessen wird. Und jedes Jahr immer das Gleiche zu machen, bringt dich halt dann vielleicht irgendwann an einem Punkt auch nicht mehr weiter. Weil du dann auch keinen neuen Reiz mehr hast, ne?
Ja, alleine irgendwie das, selbst wenn ich das Schwimmen jetzt vielleicht nicht direkt irgendwie Frontpack macht, nehme ich ja halt auch einfach hier so viel mit aus den Programmen, oder auch was mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich, was eigentlich so im Schwimmen möglich ist. Ich meine, zu Hause bin ich hauptsächlich geschwommen. Da habe ich mir gedacht, boah, das war jetzt echt ein krasses Set. Das wäre hier das Warm-up, so, sozusagen. Ich meine, du kennst ja dieses Set, das haben wir jetzt schon im Podcast besprochen, mit den 40x50. 16x50, auf jeder vierte schnell, 12x50 jeder dritte schnell. Das ist hier ganz normales Warm-up. Und danach geht's los. Danach kommt das Set. Und zu Hause wäre das halt ein Hauptset gewesen, so. Und alleine, genau, oder dass man halt einfach kann, wenn ich halt zum Beispiel diese 30x100 Best Average schwimme, dann komme ich nach 5 an und denke mir, ey, no way, schaffe ich jetzt nach 25, schaffe ich nicht. Und dann schwimmt man die halt irgendwie einfach und dann, ja, schafft man's. Oder halt irgendwie mit den Abgängen jetzt weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe, den Abgang zu schwimmen, und dann schafft man es halt auch irgendwie für 4,8 Kilometer. Es ist irgendwie so, also meine Limits im Wasser haben sich deutlich verschoben. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu Hause jedes Mal hier irgendwelche so krassen Sets schwimmen werde, aber trotzdem, das macht ja was einfach im Kopf. Und dann schwimme ich vielleicht nicht ein 4-Kilometer-Set, aber dann schwimme ich vielleicht das Standard 2,5-3-Kilometer-Set, aber schwimme es noch ein bisschen schneller, weil ich weiß, in Australien habe ich das 4 Kilometer gemacht. Dann kann ich jetzt halt auch ein bisschen kürzer, dafür ein bisschen schneller schwimmen zum Beispiel. Also kann man dann auslegen, wie man will, aber ja, alleine dafür hat sich schon gelohnt.
Ist ja oft so dieses, keiner weiß, dass es geht, bis es halt einer macht irgendwie, ne? Und wenn du halt dann ja in der Trainingsgruppe bist, wo das halt, also wo du jetzt nicht nur das erste Mal für dich selber machst, aber die das halt seit Jahren täglich machen und vor allen Dingen noch in einer ganz anderen Geschwindigkeit als du, dann versucht man es halt auch einfach, wo man zu Hause vielleicht schon vorher sagt, so auf dem Trainingsplan guckt, so, ja, nee, wie soll das denn gehen? Und dann macht man es und in ersten Anzeichen, wo die Arme ein bisschen dick werden, ja, siehst du, habe ich ja gesagt, das geht nicht, schwimmt aus oder holt sich irgendwie Paddles Poolboy, zieht die Dinger an, schwimmt das Teil zu Ende und macht sich's bequem und sagt so, ja, habe ich ja gesagt. So, ne, ich meine, ich bin da der Größte, der da schuldig ist und den einfachen Weg wählt. Aber das zeigt auch nochmal gut so, dass, ja, was auch so eine Trainingsgruppe, Umfeld und diese Sachen irgendwie mit einem machen können. Ne? Das ist ja, ist natürlich eine super, super interessante Geschichte einfach. Oder wie du, hast du auch erzählt, diese Tuesday World Champs, wo dann irgendwelche alten Männer immer noch irgendwie die Berge mit 600, 700 Watt hochknallen, weil die das halt jede Woche machen und halt irgendwie
und
können.
Und ehemalige Ironman-Weltmeister.
Ja. Ja, genau. Aber das ist so, wenn du dich dann in so einem Umfeld begibst und die machen das da und du fährst da mit und probierst es einfach, vielleicht wirst du gedroppt und irgendwann schaffst du es. Ich finde halt, ja, Umfeld und so ist halt einfach eine Komponente, die man auch nicht unterschätzen darf. Wenn jemand dir zeigt, dass es geht, versuchst du es ja viel eher, als wenn du es nur auf dem Papier siehst oder so mal, ja, ich will das mal machen und dann machst du es und, ja, nee, geht nicht, ich kann das nicht. Einfach dieser Mindset-Shift, wie man so schön sagt, dass man es wenigstens probiert, dass man dir eine Chance gibt und auch nicht nur einmal und dann sagt so, nee, habe ich ja gesagt, sondern halt, ja, einfach mal über längeren Zeitraum und dann vielleicht merkt so, ey, das funktioniert und das ändert sich dann für dich, wie du gerade geil beschrieben hast, im Alltag einfach am Ende des Tages, dass du sagst, okay, die Sets, ich fokussiere mich natürlich zu Hause wieder ein bisschen mehr auf Radfahren und Laufen, weil das ein größerer und wichtigerer Teil im Triathlon ist. Aber die Sessions, die ich mache, werden auf jeden Fall im Wasser mehr Qualität oder mehr Geschwindigkeit bekommen, weil ich halt genau weiß, ja, okay, das Limit, was ich immer dachte, was ich habe, das ist halt doch ein bisschen weiter oben. Und das hatte ich dann ja als Athlet auch schon wieder viel Punkt besser gemacht.
Und wahrscheinlich für mich noch weniger Nebenlagen als sonst. Stumpf ist ja nach wie vor Trumpf. Egal, wo ich hinkomme, mit welcher Gruppe ich schwimme, wo wirklich, also sei es Ungarn, wo die auch alle richtig gut schwimmen, oder Australien, ist eine Schwimmernation, da schwimmt niemand Technik, Wassergefühl oder, ich meine, so Nebenlagen, klar, so zu Lagen und so schon, so ein zum Einschwimmen und zum Ausschwimmen, aber nie irgendwie als Set oder schon gar nicht irgendwie Wassergefühl oder Technik.
Ja, das wird dann halt, wenn ein Coach daneben steht und der verbessert das in deinem Mainset, das ist halt natürlich ja, das Effektivste.
Und wir reden da, um es auch nochmal zu sagen, wir reden da natürlich auch vom Profi-Niveau. Ich meine, natürlich braucht man erstmal eine gute Technik, um überhaupt dann 5 Kilometer Kraul schwimmen zu können. Also das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder hier, der zuhört, nur noch Kraul schwimmen soll.
Also wenn ihr jetzt Kraul schwimmen erlernt, Technik einfach jeden Sinn. Tag 7 Kilometer schwimmen. Nein, aber das ist ja trotzdem auch interessant, weil das hast du ja schon auch immer noch ein bisschen mit eingebaut, sonst hast du mal da ein paar Technikübungen oder Wasserlage
ja,
oder
bis, also zumindest hast, ne? Mehr, als man es hier macht, ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist eher so Flossen an, Kraul, bisschen Rücken, irgendwie jede vierte Bahn und dann geht's los mit den 16x50, jeder vierte schnell auf 45 ab und dann kommt's Mainset. Und dann nochmal Paddle-Pulver-Set hinten drauf.
Ich werde auf Strava sehr gut deine Swim-Sets verfolgen, wenn du wieder zu Hause bist, ob du wieder in alte Muster verfällst oder ob du jetzt die neuen Gewohnheiten beibehalten wirst.
Ja, also, nee, ich glaube schon, also gerade so bei den, sagen wir, bei den zwei qualitativen Schwimmeinheiten, die ich pro Woche ja eh immer mache, da werde ich auf jeden Fall weiterhin die JR-Pläne schwimmen jetzt.
Sehr geil. Gab es sonst noch was in Australien oder sind die guten Geschichten aufgebraucht, bevor du jetzt wegfließt nach Singapur und wir das Thema nochmal ganz kurz sonst, haben?
Tom kam ja letzte Woche oder war schon eineinhalb Wochen her und haben auch ein YouTube-Video recorded. Und zwar kommt das in, wie viel Uhr ist jetzt bei dir?
11.37 Uhr.
Dann kommt es jetzt schon in, 7,5 Stunden. kommt das Video.
Geil. Dann werde ich heute Abend mein Training auf die Rolle verschieben.
Perfekt.
Und YouTube-Video gucken, das ist richtig gut.
Wird auch ein bisschen länger, weil es halt auch so die erste Episode ist von der neuen Serie Defining Distance, Mein Weg zur ersten Langdistanz heißt die. Episode 1 Australien. Bisschen die Eindrücke. Haben hier quasi so ein Trainingswochenende, Samstag und Sonntag, mitgenommen im Video. Und war auch ein sehr hartes Trainingswochenende. Auch nicht die besten Beine und so, was auch interessant ist.
Das finde ich eigentlich am interessantesten, ehrlich gesagt.
Ihr seht es selbst.
Diese super, es läuft alles geil und sonst was, das ist so, das hat man jetzt auch auf YouTube und überall schon 100 Mal gesehen. Aber genau diese Geschichten, wenn auch mal was nicht passt, wie gehst du damit um und so, das finde ich super spannend, wie jetzt auch genau diese Schwimmgeschichten. Da kann man einfach so viel von mitnehmen. Ich bin gespannt aufs Video. Aber ich habe die Bilder, die man schon gesehen hat, und die kleinen Reels, die ihr auf Instagram rausgehauen habt, versprechen viel. Also das sieht ja einfach schon mal so, ist einfach schön da unten, down under, ne? So mit dem Licht und so. Also ich bin echt gespannt, was Tom da gezaubert hat. Bock auf die Serie. Wisst ihr schon, wie häufig ihr jetzt Videos machen wollt? Habt ihr für die Serie einfach nur so Episoden definiert oder auch so jede Woche ein Video?
Ja, also
oder
die Hauptepisoden, also ob vielleicht noch mehr Videos kommen, wissen wir jetzt noch nicht. Ich meine, Tom ist wirklich die ganze Zeit dabei und wir machen die ganze Zeit Content, auch wenn dann am Ende nicht alles irgendwo landet. Wir nehmen halt einfach alles mit, so jede Einheit. Ich meine, jetzt die letzten Tage nicht so viel, weil er dann am Schneiden war. Da habe ich ihn aber so zwei Tage nicht gesehen. aber das muss man dann natürlich auch. Die Hauptepisoden werden wir quasi location-abhängig machen. Und zwar von jeder Location gibt es eine Episode. Und zwar Episode 1 ist Australien, Episode 2 Singapur, Episode 3 Sierra Nevada, dann Samorin, dann Park City, dann Vancouver, dann Kufstein und dann Rot.
Okay, also es kommt
Rot
genug.
Rot wahrscheinlich dann auch nochmal so Pre-Race, Post-Race. Ja. Rot ist natürlich dann nochmal wahrscheinlich zwei Episoden. Ja.
Mega.
Genau. Dementsprechend ist es dann schon, glaube ich, im Schnitt, glaube ich, fast alle zwei Wochen.
Also ich kann dir sagen, das hört sich nach sehr viel Arbeit für Tom an.
Ja.
Geil. Ja, da freue ich mich drauf.
Genau, der macht es gut. Und er hat da auch Bock drauf, ihm macht es ja auch Spaß. Rede ich mir zumindest ein.
Nee, kann ich dir sagen, hat er. Ich habe ja auch schon mit ihm. Ich habe auch schon mit ihm gesprochen im Vorfeld. Er war auf jeden Fall mega hyped, dass es endlich losgeht, weil das Ding plant ihr ja auch schon ein bisschen länger. Die YouTube-Serie nach Rot und ich glaube schon. Wahrscheinlich wird er so hinten raus, die letzten, kurz vor Rot und so, wird er dann auch irgendwann mal eine Recovery Week brauchen.
Ja, er hat jetzt auch, also jetzt quasi nach Singapur, nach Singapur sind es dann auch zwei Wochen, bis wir dann in die Sierra Nevada ins Trainingslager fliegen. Dort ist jetzt auch nicht so, dass wir da dann in den ersten zwei Tagen das Video irgendwie machen oder so. Also da sind wir dann auch drei Wochen und dann Samorin. Also ich meine, ist ja dann schon doch noch 3 Monate oder wie lange ist jetzt bis Rot? 100 Tage habe ich verletzt, muss ich letztens posten. Das hört sich gar nicht so viel an, finde ich, aber irgendwie
das ist irgendwie so.
April bis Juli hört sich mehr an.
Ah, ich habe noch Zeit. 100 Tage, das sind noch 100 Tage. Oh, shit. Wie soll ich denn bis dahin in Form kommen?
Ja. Na, bin geil. Mal gespannt.
Ey Fred, ich würde sagen, wir machen hier einfach den Deckel drauf und machen Singapur gar nicht mehr richtig viel, sondern lass uns doch nach Singapur sofort nochmal wieder einen kleinen Recap machen, weil so, wie hat sich jetzt das Schwimmen richtig angefühlt und wie war jetzt dann doch die Form beim Radfahren? Und also da brennt es bei mir jetzt schon unter den Fingernägeln. Das ist ja immer das Spannende so. Ja, bei dir wahrscheinlich noch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, noch viel, viel mehr. Aber das ist ja dieses Geile, du sprichst drüber und ja, so und so und mal gucken und aber das Schwimmen wird geil. Vielleicht kommt
auch so das erste Rennen der Saison, da kann man immer so gar nicht von vornherein irgendwie viel drüber sagen, weil du weißt nicht, wie die anderen in Form sind, du weißt nicht, wie man selber in Form ist.
Ja.
Das
vielleicht kommt so, Fred.
Lassen wir uns darauf ein und treffen wir uns danach nochmal. Eins ist sicher, es ist auf jeden Fall eine deutsche Meisterschaft.
Ja, das ist krass, wie Deutsche am Start sind.
Yannick Schaufler hat noch eine Wildcard bekommen. Jetzt sind einfach 6 von 20 Athleten sind aus Deutschland bei den Männern.
Das ist echt Wahnsinn.
Um da bester Deutscher zu werden, glaube ich, muss man fast mindestens aufs Podium, würde ich mal grob sagen.
Würde ich wahrscheinlich unterschreiben. Und ich bringe noch eben meinen Gedanken zu Ende. Ich habe, vielleicht wird es bei dir auch ein Saisonauftakt, Fred. Gegensätzlich zu dem, was wir jetzt besprochen haben, Schwimmen läuft katastrophal und Radfahren und Laufen machst du dir das beste Rennen, was du dir vorstellen kannst.
Das ist also nicht oft, ist manchmal so, gell?
Ja. Ich hab Bock. Ich bin heiß. Mich hast du heiß gemacht für Sonntag. Ich glaube, alle anderen auch. Und wolltest du eben noch irgendwas sagen oder war das mit der deutschen Meisterschaft?
Ich habe es wieder vergessen.
Ja, dann sagen wir es nach dem Rennen. Auch wenn es für vor dem Rennen
ist. Ich glaube, es ist alles Wichtige ist gesagt. Ansonsten, wer noch mehr Eindrücke von Australien haben will, schaut auf jeden Fall das YouTube-Video an.
Unbedingt auf dem Friedfunk YouTube-Channel und sobald es online ist, haue ich das hier auch, wenn ihr den Podcast später hört, nochmal unten in die Podcast-Beschreibung rein. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und euch das Ding reinziehen. Ich werde es direkt heute Abend auf der Rolle machen.
Nice, die Premiere.
Der Fred-Funk-Tag ist heute, Fred-Funk-Content-Day. Geil. Top, Fred, vielen Dank für die Updates. Ganz viel
gerne.
Spaß und viel Erfolg in Singapur und vor allen Dingen eine gute Reise dahin. Und dann hören wir uns nach dem Rennen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.